Weißt du, wie ich mich heute fühle, Patrick?
Nee.
Mit unserem tollen Mikrofon?
Nee.
Wie Andrea Kiewel im Fernsehgarten.
Wer ist denn Andrea Kiewel?
Na, kennst du Fernsehgarten?
Ja.
Ja, die moderiert seit Jahrhunderten sehr lustig den Fernsehgarten.
Oh.
Also, dass ich es gucken würde. Aber so fühle ich mich heute.
Okay.
Mhm. Bei sehr dem schönen gut. Wetter nicht.
Bei dem schönen Wetter nicht, ja.
Ja.
Heo, spann den Wagen an. Denn der Herbst bringt Regen übers Land.
Richtig. Willkommen im Fernsehgarten.
Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
So, herzlich willkommen bei
Stadtland Schwul.
Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns ein Ohr oder auch zwei Ohren schenkt.
Ich muss ja wirklich mal Danke sagen für die Menschen, die wirklich regelmäßig da einschalten.
Ja, ich auch.
Ich feiere euch voll ab.
Und danke für die Nachrichten und die lieben Worte, die wir zugeschickt bekommen. Also ich freue mich jedes Mal.
Und an all die geilen Leute im Bergheim, die kommen und, du bist doch der von dem Podcast.
Echt? Kommen die zu dir immer?
Mhm.
Echt?
Du bist doch der von dem Podcast. Ja, und dann sage ich mal, dahinter ist der andere. Und sage ich, ja.
Na toll, das sieht man mal.
Ja.
Na, nicht so bekannt wie du.
Ach, na ja, bin ich, ne?
Ja.
Meinst du?
Na ja. Bunter Hund.
Ja.
Ja, du stichst halt raus mit deinen äußerlichen Erscheinungen.
Ja.
Und ich bin eher dieses unschuldige kleine Reh auf der Lichtung.
Nee, du bist wie ein feuchter Furz. Du kommst von unten, leise, aber wenn du da bist, dann so richtig.
So richtig bang. Mhm. Und ich bleib dann auch so ein bisschen linker.
Du bleibst ein bisschen da.
Gut, heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Ein Thema, das uns beiden sehr, sehr wichtig ist. Und es geht um HIV und PrEP. Aber bevor wir in dieses Thema reinstarten? Nee.
Doch. Kann man doch natürlich durchstarten.
Durchstarten,
reinstarten. Patrick, alles, was du irgendwo reinmachen möchtest, mach das doch
einfach immer gut.
Mal. Heute ist der Tag der Tage. Passend zu unserem heutigen Thema, das ja HIV und PrEP ist, haben wir heute einen Unterstützer, Patrick.
Ja, das allererste Mal ein Unterstützer in unseres Podcasts. Ein Freund des Podcasters. Und zwar ist es die Firma Einhorn. Und was macht denn die Firma Einhorn?
Die Firma Einhorn, Patrick, macht Kondome und was noch?
Periodenprodukte.
Bei Periodenprodukten bin ich ja leider raus aus der Geschichte, aber die Kondome machen die aus 100% Naturkautschuk.
Ja, das ist super schön, weil die Firma Einhorn probiert, ihre Produkte so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Das heißt, die Leute werden fair bezahlt, die probieren den Plastik zu minimieren und gerade in den Kautschukplantagen, da probieren sie, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt, was auch super interessant ist. Also richtig, richtig, richtig toll. Und ich muss sagen, wenn ich mal ein Horn habe, kommt bei mir ein Einhornkondom drüber, weißt du?
Oh Gott, Patrick. Oioioioioi. Ich finde auch, die Seite ist auch sehr lustig gestaltet. Da gibt es zum Beispiel Pakete. Da gibt es ein Paket, das heißt, ich kann mich nicht entscheiden und nehme einfach alles.
Ja.
Dann gibt es ein One Girl, Two Cups. Oh mein Gott. Zwei Menstruationstassen. Kein One-Schritt-Wonder. Das sind 240 Zip-Anlagen. Sex, Drugs und Bio-Tampons. Wow.
Wirklich super. Die Kondome sind auch vegan.
Gott sei Dank sind die vegan, Patrick.
Ja.
Also wenn die Kondome nicht vegan sind, da bin ich raus. Aber Gott sei Dank sind sie ja bei Einhorn vegan, also bin ich drin.
Da bist du drin.
Ja.
Und Einhorn ist so klasse und gut, dass sie für euch eine Box geschickt haben. Eine Dino-Box im Wert von 50 Euro. Und die beinhaltet 63 Kondome, Penisstempel, Muschistempel und ganz, ganz andere viele tolle Sachen.
Aber jetzt fragt mich nicht, was ein Penis- und ein Muschistempel ist. Das lasst ihr euch mal überraschen.
Das müssen die Leute dann ausprobieren.
Ja.
Und was ihr da alles bestempeln könnt und wo ihr es bestempeln würdet, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage.
Da könnt ihr euch auf den Pimmel eine Muschi stempeln und auf eure Muschi einen Pimmel stempeln.
Ja, zum Beispiel. Und die möchten wir verlosen. Und zwar euren nächsten Post, den ihr bei Social Media postet, taggt einfach uns drin, @stadtlandschwul und taggt @einhorn.berlin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann findet ihr automatisch an der Verlosung teil und die wird in 2 Wochen beendet.
Ja, und dann könnt ihr das ultra tolle Paket da gewinnen, das ich selber gerne hätte. Vielleicht mache ich selber auch mit. Ja. Kann ich selber mitmachen?
Nee, das dürfen wir nicht.
Ach so,
das
ist
nur für unsere lieben Zuhörer.
Das ist ja doof.
Zuhörerinnen und alle anderen.
Ja. Ja. Also das ist tatsächlich wirklich, muss man wirklich sagen, geht mal auf die Seite. Also wenn ihr mal lachen wollt, guckt euch das mal an.
Wie heißt
denn
die Seite?
Lustig. Die Seite heißt einhorn.my. Großartig.
Auf jeden Fall mal auschecken.
Ja.
Und ganz tolle
Patrick,
Firma.
Hast du schon mal, da gibt es Menstruationstassen, die heißen Papela Cup. Die sind Menstruationstassen.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja.
Sollte mehr Firmen geben und ich gerade solche Firmen sollte man unterstützen.
Ja.
Wie gesagt.
Wie wir.
Gab es da nicht mal eine Wärme, an meine Haut lasse ich nur Wasser und
CD.
Und ich kann nur sagen, an meine Haut lasse ich nur Wasser und Einhornprodukte. Ja, dann,
du Flittchen.
Ja, dann fangen wir jetzt aber an mit unserem A bis Z-Spiel.
Wundervoll.
Wundervoll.
Von wem kam denn das heute, der Vorschlag?
Heute kam der Vorschlag von der Bratschko, heißt der junge Mann. Ich weiß leider nicht den Namen. Der Bratschko ist
der Name Instagram-Name.
Ist der Name Instagram-Name, ja.
Na, wie heißt der richtig?
Das weiß ich leider nicht.
Patrick, das musst du doch.
Ich frage nicht, wie die Leute wirklich heißen.
Patrick, das muss das auch so unpersönlich. Das musst du doch fragen, wie die Leute heißen. Patrick,
ich
du
könnte
bist
jetzt
aber auch ein Anfänger.
Mal, ich könnte jetzt nochmal nachgucken, ob der Name irgendwie fiel, aber ja, ich hab's nicht gemacht.
Patrick, das üben wir noch.
Das üben wir noch. Und der hat vorgeschlagen, das Kochen und Essen mal so ein bisschen ins
geil.
A-Bis-Z-Spiel zu machen.
Geil kochen, geil essen.
Ja, ja. Finden wir beide geil.
Also ich fange an.
Du fangst an.
Ah.
Stopp.
T.
T fällt mir ein. T, T, T. Tomatensuppe.
Tomatensuppe. Dazu muss man wissen, dass ich einmal im Jahr zu einer erfolgreichen deutschen Fernsehsendung, wenn die anfängt, da senden sie so B-Prominente in den Dschungel. Jeder weiß, was gemeint ist.
Ja.
Genau. My Air Was Away.
Ja.
Genau. Und ich bin ja großer Fan dieser Serie, wo ja viele Sachen, was ist Trash-TV, aber wenn man das Ganze psychologisch betrachtet und ich komme ja aus dem Fachgebiet, ist, was man, wenn man irgendwas über Gruppendynamik lernen möchte, soll man das mal gucken. Das ist sehr lustig. Also ich finde es sehr gut, ich gucke es immer sehr gerne.
Ich gucke es auch sehr, sehr gerne. Ist für mich ein Highlight.
Ab Staffel 1, Costa Cordalis, der Arme, ist ja leider gestorben.
Ja.
Der erste Dschungelkönig, ne? Großes Kino. Mhm. Mit Caroline Beil und Carlo Drenert damals, die gedacht haben, je weiter sie aus dem Camp weggehen, desto mehr können sie lästern. Sehr lustig, mache ich jedes Jahr eine Dschungelcamp-Party. Mhm. Seit ungeschlagenen 13 Jahren mache ich die. Ne? Ich glaube, 13 Staffeln. Ich glaube, ein Jahr gab es keine Staffel. Da gab es dann auch Dschungelcamp-Party-Pause quasi.
Ja.
Aber jedes Jahr, und da lade ich alle meine Freunde ein, dann wird mein Wohnzimmer wird ein großer, wie sagt man denn, wie soll man das denn nennen? Wie sieht es denn aus, Patrick?
Ein Kino?
Ja, und also es ist ein sehr gemütlicher Abend.
Sehr gemütlicher Abend. Mit ganz Kissen auf dem Boden.
Richtig, und dann, und dann koche ich für alle meine Freunde traditionell Muttis Tomatensuppe.
Mhm.
Genau, das ist eine Tomatensuppe und dann der Kniff an der Geschichte ist, da kommt unten ein Löffel Kartoffelpüree rein.
Genau, das kannte ich nämlich gar nicht.
Mhm. Das hat Mutti erfunden. Mutti war nämlich auch so eine begabte Köchin im Sinne von, die hat aus allem irgendwas gemacht. Und da gab es mal irgendwie Kartoffelpü vom letzten Tag noch übrig und hat die gemacht und Tomatensuppe auch noch. Mache ich Tomatensuppe, mache ich Kartoffelpü rein. Sehr lecker.
Ich mag es auch immer sehr, sehr lecker. Und du machst auch immer für die Vegetarier eine Extrasuppe, sozusagen
ja,
für mich.
Ich habe ja auch
vegan,
habe ich auch vegan. Die hat geschmeckt wie pürierte Kotze, aber die Veganerin hat es gemocht.
Ja, die vegetarische war immer lecker, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Okay, zu einer Tomatensuppe fällt mir ein, gab es bei mir mal aus der Tüte, aber da braucht man ja Tomaten dazu. Und Tomaten gibt's auf dem Balkon und ich habe probiert, ich habe einen relativ großen Balkon in Berlin und habe ganz viel Liebe reingesteckt in diese Tomaten und habe eine Tomatenpflanze gekauft und die ist dann gewachsen und gewachsen und gewachsen und letztendlich mit Erde die Tomatenpflanze kaufen und Dünger und alles mögliche und das Wasser, das ich dir geschenkt habe, naja, hatte ich nachher vielleicht 3 oder 4 Tomätchen auf dem Balkon und es war so frustrierend und ich habe da mir echt überlegt, was ich machen kann, als ich im Urlaub bin, Wassersysteme gebaut, dass die sich bewässert und keine Ahnung.
Wassersysteme?
Ja, damit sie sich selber bewässern kann.
Du Daniel, Düsentriebchen, du.
Ja, da habe ich überall researched, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall hat es nicht geklappt und dann habe ich es sein lassen und dachte so, naja, wegen vier Tomätchen.
Das macht ja immer lieber kaufen. Ja, kannst du die ja billiger kaufen, ne? Wenn du das Ganze da, ne, finde ich dann auch immer, ne?
Ja, das fällt mir dazu ein.
Obwohl da so Tomaten aus dem Garten sind ja schon toll, ne?
Auf jeden Fall. Okay, dann A. Stopp. N.
N. N. N. Nachos.
Nachos. Oh, ich liebe Nachos. Nicht nur Nachos im Kino mit Käsedip. Was ich manchmal mache, my guilty pleasure, ist wirklich, ich kaufe mir so eine fette, fette, riesengroße Tüte Nachos beim Discounter. Und dann hole ich richtig fett Käse. Und dann gibt es so, so vegetarisches Hack. Kann man das nennen? Ja, aber da gehört so ein bisschen, das schmeckt eigentlich ganz lecker. Und manchmal auch Bohnen und Creme Fraiche. Und dann mache ich wie eine Lasagne Und mache dann immer eine Schicht Nachos, dann mache ich so ein bisschen Hack drauf und ein paar Bohnen und dann viel Käse und dann mache ich wie so eine Nacho-Pizza und mache die in den Ofen rein. Und ich weiß noch, einmal hatte ich so Bock auf Nachos und ihr habt alle Pizza gemacht damals mit meinem Freund. Weiß ich
da, und hast du dir so einen ganzen
Ding mit Nachos. Und dann habe ich mir so ein ganzes Nachos. Blech mit Nachos, mit Käse überbacken, ja. Habe mir das reingepfiffen. Ich finde Nachos mit Käse überbacken aus dem Ofen, finde ich so geil. Aber trotzdem Nachos, ja. Oh. Okay. Finde ich geil. Manchmal, wenn es ganz schnell gehen muss, dann gehe ich zum Späti, hole mir so richtig geilen Analogkäse.
Oh, der ist geil. Analogkäse ist geil. Seid ihr heute veganer Käse, früher war es Analogkäse.
Ja, und hab dann eine Mikrowelle und mach mir dann einfach irgendwie auch so eine Schicht Nachos und dann Analogkäse drauf, ein bisschen Ketchup und dann wieder eine Schicht Nachos.
Und hau das in die Mikrowelle rein.
Pervers, das ist super pervers, aber es schmeckt super geil. Das sind die ganzen Zusatzstoffe und alles, aber geil. Nachos, okay. Was fällt dir zu Nachos ein?
Nachos. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich verzichte ja mittlerweile auf Geschmacksverstärker. Und ich, wenn ich, immer wenn ich vor allen Dingen Nachos und auch so Chips, Pringles ist auch ganz schlecht bei mir. Da muss ich so krass abfurzen davon. Ja. Da kriege ich so Blähung von diesen Gewürzen, die da drauf sind. Ich kann das nicht mehr essen. Ich sehe aus und ich fühle mich wie eine Kirchenglocke.
Echt?
Ja, ganz schlimm. Und ich muss so fett abfurzen, dass der Hund irgendwann unter der Decke rauskommt und tief Luft nimmt und halt abhaut, weil der so krass vergast ist unter meiner Bettdecke.
Okay. Ja.
Machen wir einfach noch Real Talk. Heute ist Real Talk hier.
Ja, ist total in Ordnung. Aber ich mag halt MSG. Es gibt ja dieses Aromat. Das ist ja pures Modium, Sodium, Glutamat oder wie das heißt. Das, was
ach, alles Glutamat sind. Ist ganz großartig.
Und ich mache ich mir echt oftmals ins Essen rein und es schmeckt halt super geil. Oh, oder so ein Ei, wenn du so ein hart gekochtes Ei hast, machst du Maggi drauf.
Maggi. Oh,
lecker.
Ich muss ja wirklich gestehen, Maggi ist ja auch so ein im Saarland, wo ich herkomme, auch so ein Grundnahrungsmittel. Ne? Ja, ohne Maggi geht nichts.
Und manche Leute kennen Maggi gar nicht, ja.
Ja, nee, ich fand. Und wusstest du, dass es so ein Maggi-Gewürz auch gibt?
Ja, das habe ich. Aromat heißt das.
Nee, es gibt ein, das so nach Maggi riecht, das ist wirklich ein Gewürz. Okay. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Das hat meine Freundin Katrin nämlich damals in ihre Suppe reingemacht und das roch wirklich wie Maggi.
Aber du meinst nicht Vegemite?
Nee. Maggi und im Maggi ist, dass dieser Maggi-Geruch kommt von einem richtigen Gewürz, von einem Kraut, von Kräutern.
Maggi-Kraut. Stimmt, die hatten im Garten immer. Weißgerbe
oder sowas und sowas und so in die Richtung.
Okay.
Wusste ich auch nicht.
Ja.
Ja. Weißt du noch, früher, dass man gesagt hat, als ich Kind war, mal das Gerücht, dass im Maggi gemahlene Hinterkrallen drin sind?
Nee, das habe ich noch nie gehört. Das uns früher mal drum.
Aber ist auch Quatsch.
Okay, nun haben wir unser A-Bis-Z-Spiel geschafft und wir haben heute eine Premiere und zwar haben wir einen wunderbaren Gast hier. Und bei so einem Thema ist es einfach wichtig, dass man nochmal professionell sich Hilfe sucht. Und
wir haben heute eine Professionelle da.
Eine Professionelle?
Ja.
Ja. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich grüße dich. Magst du dich mal vorstellen?
Ich hoffe natürlich nicht, dass das eine Premiere ist, dass jetzt heute also jemand Professionelles da ist. Ich hoffe, ihr hattet immer professionelle Gäste.
Wir hatten noch nie Gäste, du bist der erste Gast.
Wir hatten zwar schon Drag Queens da, aber du bist unser erster richtiger Gast, wo ein eigenes Mikrofon hat.
Also du bist quasi Fleisch und Blut da.
Wow, das ist ja wirklich eine Premiere.
Ja,
dann, du bist die Premiere. Dann freut sich Martin Viehweger, Aktivist für sexuelle Gesundheit, heute hier zu sein. Tada.
Yay. Super, herzlich willkommen. Ja, und zwar unser Thema ist ja heute PrEP und HIV und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt.
Wir haben vorher schon knallhart recherchiert, aber nicht knallhart genug und haben deshalb heute Martin eingeladen.
Genau.
Wir haben uns vorhin ein paar illustre Fragen ausgedacht.
Zuallererst ist die Frage so HIV. HIV, nur mal so kurz eine Zusammenfassung. Was macht HIV? Wie sieht HIV aus? Ja, nur mal kurz.
Wo kommt HIV her?
Wo kommt HIV her? Nochmal so einfach.
Das waren jetzt drei Fragen.
Ja, so kurz Brainstorming, nochmal zu HIV. Es wird ja immer viel drüber gesprochen, aber einfach nochmal so, vielleicht eine kleine Zusammenfassung.
Hey, gerne. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen wie so ein kleiner Mitbewohner in so einem Hotel. Wir sind quasi das Hotel und der Mitbewohner ist so in uns drin. Also HIV ist quasi, steht für ein Virus. Ein humanes. Das heißt, es ist ein Virus, was in uns quasi wohnt und lebt und uns auch braucht, um sich nicht nur überleben, sondern halt auch fortpflanzen kann, mehr oder minder. Es braucht quasi
nicht. Das ist wie so ein Schmarotzer, Mitbewohner, den man so hat, der sich so durchfrisst aus der Küche.
Ja, man bezeichnet es halt auch als Parasit. Ich finde natürlich Schmarotzer gleich wieder so negativ konnotiert. Die armen Dinger, die können ja nichts dafür.
Die armen HIV-Viren.
Aber hey, ja, im Grunde genommen lebt das in uns und lebt quasi von uns. Und mehr oder minder macht es auch nichts anderes als so Beine hoch Amerika, in denen es in so einer Zelle von uns drinne wohnt und lässt die Zelle sich selbst produzieren.
Beine hoch Amerika? Was war das denn?
Halt so ganz gechillt. Das heißt, es macht nichts selbst, sondern halt es lässt machen.
Großartig, das merke ich mir.
Also das ist wie gesagt so ein Virus, was in uns drinnen wohnt. Man muss aber auch sagen, wir haben ganz viele Viren, die in uns wohnen und an uns wohnen. Und ganz viele Bakterien und auch Pilze. Man muss eigentlich sagen, dass viel mehr Keime so in uns und an uns leben und wohnen, als sie eigentlich aus Körperzellen bestehen. Das ist, finde ich, schon mal ein echter Kracher. Und da fragt man sich doch, Mensch, warum macht uns eigentlich nur dieses kleine Ding kaputt? Und da muss man mal sagen, im Grunde genommen macht uns das gar nicht so kaputt. Es lebt halt in einer Zelle, die uns mehr oder minder bewacht. Das sind wie so Polizistinnen. CD4-Zellen heißen, das sind so Immunzellen. Und da lebt halt dieses Virus und lässt sich dann fleißig produzieren. Und im Grunde genommen könnte man auch sagen, so what, I don't care.
Ja.
Das Problem ist aber, dass wir halt ganz viele von diesen Polizistinnen in unserem Körper brauchen, damit so ein bisschen Ordnung herrscht. Denn wie schon gesagt, wir haben ja so viele andere Bakterien und Viren und Pilze. Und damit das alles so ein bisschen, wie so Politessen, die halt draußen so im Straßenverkehrsamt dafür sorgen, dass halt die Autos richtig stehen.
Die Amis in Friedrichshain, die BMW-Fahrer ärgern, die im Halteverbot stehen. Die vor der Shisha-Bar stehen und sich ihre BMWs präsentieren wollen, die ärgern die.
Die ärgern die?
Ja. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Und naja, also es ist halt blöd. So ohne diese PolizistInnen in unserem Körper kommt dann halt schnell Chaos. Und dann werden wir eigentlich nicht unbedingt, wir werden eigentlich krank durch die vielen anderen Keime und Bakterien und Viren, die halt sonst so in uns sind. Die machen uns dann eigentlich krank und schwach und was man halt alles schon so fies.
Also weil sie Politessen mit unserem blöden Mitbewohner zu tun haben. Ja.
Wie meinst du?
Also dass ja quasi die Politessen oder die Polizistinnen, sag mal Politessen, sagt man das eigentlich? Sagt man auch nicht mehr, ne?
Ich glaube, darf man wieder nicht sagen.
Oh. Wir sind ja richtig gendern hier. Wir haben ja unseren Bildungsauftrag.
Parkraumwächterin. Parkraumüberwacherin.
Nein, das sind, hallo, die sind ganz anders, die sind vom Ordnungsamt, das kannst du gar nicht sagen.
Das kannst du nicht in ein
alles falsch gemacht schon wieder.
Ja,
aber wir können bei PolizistInnen bleiben.
PolizistInnen, ja, finde ich gut.
Ja, finde ich gut. Das ist gegendert, obwohl, halt, Polizist, wenn man jetzt non-binary ist, dann ist man ein.
Hey, du darfst das Sternchen, deswegen machst du einen Absatz, du sagst der PolizistInnen, damit kannst du quasi auch sagen, dass der Unterstrich oder das Sternchen für ganz viel anderes auch noch steht.
Sehr gut, guck mal, das wusste ich.
Heute sind wir hier Next Level.
Die Helferzellen. Und wenn, nochmal darauf zurückzukommen, wenn theoretisch wir eine keimfreie Umwelt hätten und es keine Krankheiten geben würde, könnten wir mit HIV überleben. Verstehe ich das richtig?
Hey, das ist jetzt eine Mutmaßung, die kann man so überhaupt nicht sagen.
Ja.
Eine keimfreie Umgebung würde ja bedeuten, uns gibt's nicht.
Ja, stimmt. Wir sind ja besiedelt mit Keimen. Ja, das war jetzt nur so eine Idee, die ich hatte.
Du meinst eine Idee, ich verstehe, wo die Idee herkommt. Ja. Die Idee ist, angenommen, wir hätten jetzt nur friedfertige Keime in unserem Körper, die halt nicht Opportunisten sind und darauf warten, dass sie uns krank machen. Dann könnte man sicherlich auch völlig ohne Immunsystem leben, aber es geht ja wie gesagt nicht.
Ja.
Weiß man, wo das herkommt? Also weiß man das?
Du meinst HIV? Das Virus jetzt so selber? Es gibt viele Theorien und Mutmaßungen. Es gibt auch viele so Conspiracy Theories. Da würde ich mir jetzt nicht versteigern wollen. Aber es gibt ja auch ganz viele Erkrankungen, die sind vielleicht auch so durch Veränderungen, Mutationen entstanden. Dann gibt es ganz viele Regionen, die waren ja ganz lange gar nie erschlossen und sind dann erschlossen worden. Und so hat man Dinge dann rausgetragen. Klar, es gibt die Themen, dass wir halt alle krank gemacht werden, damit alle Schwulen endlich ausgerottet sind. Es gibt ganz vieles Verschiedenes.
In den 80ern ist doch HIV das erste Mal aufgetaucht, sozusagen aufs Radar, auf den Schirm gekommen und das war das erste Mal in Amerika, oder?
Das war so bekannt geworden eigentlich da, hauptsächlich.
Ja. Und dann hat es ja wirklich bis Mitte der 90er, glaube ich, gedauert, bis 95, bevor es losging mit der Therapie. Diese virale Therapie.
Weil es ein Retrovirus ist, genau.
Genau. Und bist
Retro übrigens deswegen, nicht weil es aus den 80ern kommt.
Ich wollte gerade sagen. Der war aber gut. Ich habe es aber verkniffen. Ich habe gedacht, nee Flo, jetzt machst du über dieses ernste Thema, machst du jetzt keinen Witz dieses Mal und hältst mal die Klappe.
Ja, da hält der Martin.
Zack, der Arzt sagt selber.
Zack, hat es schon gesagt. Nee, Retro, weil es halt so eine ein spezielles Enzym hat und dieses Enzym schafft es halt, und deswegen ist das Ding halt auch so blöd und so gefährlich, schafft es halt sein eigenes genetisches Erbgut in unsere eigenen Zellkerne, in unser eigenes Erbgut einzuspeisen und deswegen kriegen wir den auch nicht mehr so richtig raus, wenn wir den einmal haben.
Und es war ja wirklich, es gibt jetzt so eine tolle Serie, da will ich jetzt auch mal Werbung machen, die heißt Pose und da hat die zweite Staffel angefangen und da geht es gerade in den ersten Folgen um diese Anfang der 90er, diese HIV-Krise, wo die wirklich Leute aus den Ballungsgebieten in also Massengräber beerdigt haben, weil die nicht wussten, wie ansteckend ist das. Das war richtig, richtig krass. Also ich habe das gesehen und die haben das so ein bisschen, es gibt in Amerika irgendwelche Inseln, ein bisschen außerhalb, wo wirklich jetzt Tausende von Schwulen und Heteros, Transleuten, Gräber liegen, die, ja, weil sie nicht wussten, ist das Toxic Waste, also so ein bisschen krass gesagt, wenn man nicht wusste, was da passiert.
Atommüll. Wo wart ihr denn in den 80ern? Als das so?
Ich war noch flüssig.
Du Lügner.
Ich war in den 80ern sehr klein.
Im Kindergarten und in der
Grundschule. Ich bin 81, oh Gott, das habe ich öffentlich gemacht. Ich bin 81 geboren.
Ja.
Jetzt wissen das alle.
Outing.
Und können es gegen mich verwenden.
Na, so muss es sein hier, das Alter. Okay.
Wo warst denn du, Martin?
Hey, ja, ich bin auch Jahrgang 82. Ich habe das
gut
schon
gehalten. Martin hat sich gut gehalten.
Ja, das ist sehr gut. Guck mal, 81, 82, 83 hier.
Hey, das ist auch die richtige.
Tick, Trick und Track.
Ja,
so Kompliment zurück. Aber so Ende der 80er doch. Also naja, Ende der 80er, glaube ich, habe ich das noch nicht mitgekriegt. Aber Anfang der 90er schon, ja.
Also ich muss ja gestehen, der erste, den ich wissentlich wahrgenommen habe als HIV-positiv, war Freddie Mercury.
Das ist erst ganz spät für mich gekommen. Aber am Anfang kamen so die ersten Zeitungen mit so AIDS und schwul.
Ich habe nie gelesen. Nee, ich habe nur spielen draußen im Wald.
Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und da waren wir gar nicht. Das war dann null Thema in den Zeitungen. Mhm. 95, nochmal zurückzukommen, ging ja die erste Therapie los und dann ging es stetig bergauf mit den Therapien. Also sprich, HIV ist nicht mehr ein Todesurteil mit den Therapien.
AIDS auch nicht.
AIDS ist ja dann nur, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ein Symptom von HIV, wenn es unbehandelt ist. Ist das richtig?
Das bricht doch aus.
AIDS würde ich noch nicht mal als, jetzt kommt der Klugscheißer durch,
ja,
noch nicht mal ein Symptom. AIDS ist quasi nur eine Klassifikation. Also hier geht es nur um eine reine Definition. Wenn du quasi ganz wenig CD14 nur noch hast und zum Beispiel bestimmte opportunistische Erkrankungen, das sind übrigens die Erkrankungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die uns dann quasi letztendlich eigentlich dahin raffen. Wenn du also sowas hast und halt ganz wenig CD14 hast, dann kommst du in das Stadium AIDS rein. Wenn man
da
das gibt's so sehen
diese,
will.
Da, wie heißen diese Geschwüre, die man dann kriegt? Ist das noch so? Also diese, da kriegt man das so durch das dann so. So
Kaposchi-Sarkome meinst du? So diese schwarzen Flecken, so Tom Hanks und so Streets of Philadelphia.
Oder ist es auch wieder nur was, was man aus dem Kino kennt?
Nö, nee, gibt's so voll und ganz auch immer noch.
Gibt's wirklich noch Leute in Gegenden, wenn es unbehandelt ist, die da, wo es so weit kommt, dass noch solche Hautgeschichten gibt es noch.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch halt der Kracher, dass wir halt krank werden von Keimen, die sowieso in uns drin sind.
Ja.
Das muss man sich erstmal überlegen. Also wenn man sich das so vorstellt, dass wir so ganz viele Keime so haben, mit denen wir eigentlich so in Einklang leben, fragt man sich schon, Mensch, krasses Ding, was unser Körper so die ganze Zeit so hinkriegt.
Ja. Die Therapieform ist heutzutage, man nimmt diese, antiretrovirale Therapie. Wie sieht denn das aus?
Kleine Pillen. Oh, bald gibt es sogar Spritzen.
Also kleine Pillen, man nimmt täglich oder wöchentlich oder muss man da, sind es viele Pillen, ist es eine, ist es zwei?
Wie? Hey, früher waren es ja so 15 bis 30, die du so einen ganzen Tag einnehmen musstest. Heute ist es nur noch eine einzige Pille. Die sind auch mittlerweile auch ganz klein geworden. Es kommt wirklich darauf an, welche Therapieform du wählst. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten. Ganz viele sind so eine Pille, manche müssen zwei Pillen nehmen. Wenn du schon ganz viel Erfahrung jetzt in dem Sinne, dass du halt schon viele Therapiewechsel zum Beispiel hattest, warum auch immer, da kann es sein, dass du vielleicht 3, 4, 5 Pillen nehmen musst. Das kommt wirklich darauf an, wie stark das Virus sich auch auf die Therapie, die du schon so erfahren hast, anpassen konnte und bestimmte Resistenzen gegenüber die Therapie generieren, entwickeln konnte. Dann musst du halt immer einen Therapiewechsel machen.
Okay.
Und dann kann man irgendwann halt nicht mehr nur noch eine Pille nehmen. Aber da ist die Wissenschaft schon relativ gut voran. Es gibt bald auch eine Pille, die wird quasi wie so eine Art Depotpille geben, sodass du vielleicht nur alle 2, 3 Tage oder vielleicht einmal die Woche eine Pille nehmen musst. Dann wird es Spritzen geben. Die sind auch schon eigentlich so gut wie draußen auf dem Markt, sondern die Frage, wie man die eigentlich so gibt, weil es ein ziemlicher Aufwand ist, wo man so Depots setzt. Das heißt, du kommst alle 4 Wochen zu deiner Ärztin und lässt dich dann spritzen und musst dann 4 Wochen nichts mehr machen.
Okay.
Das kenne ich von der Arbeit. Ich bin ja in der Psychiatrie, also ich arbeite in der Psychiatrie. und wir machen das auch ganz. Ich habe nur junge Patienten. Und wir geben denen auch ganz oft die Psychopharmaka als Depot.
Ja, das gibt's in der Tat auch. Es funktioniert schon erstaunlich gut.
Hat auch viel weniger Nebenwirkungen. Ist es bei den HIV-Medikamenten auch so?
Ja, dass je neuer die Medikamente sind, desto weniger Nebenwirkungen sieht man. Man muss natürlich jetzt auch sagen, dass die Wissenschaft viel mehr Fragen stellt und viel mehr Nebenwirkungen halt jetzt auch mal erforscht als noch früher. Das heißt, die Menschen sind heutzutage sicherlich auch geplagt mit dem und dies und das, aber halt jetzt nicht mehr so krasse Sachen wie Taubheitsgefühle und auch das Ganze, was man so immer so Angst hatte, dass einem so die Wangenknochen so einfallen, so Fettumverteilungen, das hat man alles heutzutage nicht mehr.
Was sind denn heutzutage so die gängigsten Nebenwirkungen?
Kopfschmerzen, Durchfall, Schlafstörungen, dass man eventuell ein Gewicht zunimmt. Du fragst mich ja, was so die schwierigen Dinge sind. Wenn man andere Medikamente nehmen muss, zum Beispiel, muss man auch gucken, kann man das miteinander kombinieren? Das sind eher so die Themen.
Das war auch nochmal so eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel Blutdrucksenker, irgendwelche anderen Tabletten muss, wie ist es die Wechselwirkung dann, wenn man jetzt HIV-positiv ist? Ist dann auch die Medikation anders oder wie sieht es dann aus?
Passt meine Testosteronspritze
dazu? Der Arzt hat es selber gesagt. Ja. Flo hat den Mund gehalten, der Arzt hat es wieder selber gesagt.
Ja.
Wie ist denn das mit Geschlechtskrankheiten und HIV?
Hey, na, die vertragen sich ja leider Gottes sehr gut miteinander. Mit anderen
Worten.
Passt
doch schön.
Ja, leider ja. Es gibt bestimmte sexuell übertragbare Erkrankungen, die sind wie so die Türöffner für HIV.
Zum Beispiel?
Sehr gerne. Herpes? Also man sieht es also in den Statistiken, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Statistikerfuchs, sondern viel eher so im plastischen Denken, wenn man sich das mal so vorstellt. Du hast jetzt so eine Gonokokke im Arsch und die macht dann halt gerade eben so deine ganze Schleimhaut im Arsch jetzt irgendwie kaputt und es brennt vielleicht auch ein bisschen, aber you couldn't care less und hast vielleicht dann trotzdem weiter Sex und vielleicht auch bare, das heißt ohne Kondom und du nimmst jetzt auch nicht PrEP und der Typ, mit dem du Sex hast, der hat jetzt keine HIV-Therapie und ist auch nicht auf PrEP und ist vielleicht positiv oder nicht, who cares? Und der ist jetzt aber mal positiv und der lädt jetzt halt mit seinem Sperma ganz viel HIV-Viren in deinem Arsch ab, dann bist du natürlich, wenn dein Arsch, also innen die Schleimhäute, wenn die natürlich angegriffen sind, viel stärker vulnerabel für so eine übertragbare Erkrankung als ohne.
Ja, macht Sinn. Aber sollte sowas mal passieren, gibt es ja auch eine Therapieform, wenn man am nächsten Tag zum Arzt geht, dass man das, ich weiß nicht, wie es heißt.
Postexpositionsprophylaxe.
Genau, das meinte ich. Also falls man mal eine Situation kommt oder ich kannte auch jemanden, den hatten sie mal in einem Club etwas eingemixt und der wurde dann mitgeschleppt auf eine Party und wurde da, glaube ich, auch so ein bisschen, na nicht ein bisschen, ich glaube, der wurde schon vergewaltigt, der war dann so ein bisschen willenlos und der hat sich dann so angesteckt und AIM war es einfach sehr peinlich, zum Arzt zu gehen, einfach, hier, was ist mir gerade passiert? Zum einen wurde ich vergewaltigt und ja, hat sich nicht getraut, so etwas zu machen.
Hey, das ist so ein wichtiges Thema, was du da gerade eben ansprichst, weil man ja ganz oft sagt, ich bin halt schon auf eine Party gegangen, vielleicht war ich sogar betrunken, vielleicht habe ich sogar Substanzen konsumiert und deswegen geht man dann nicht irgendwo hin, weil man dann ganz oft so wie so ein Scham und so ein Schuldgefühl hat, ich habe ja selber irgendwie auch Substanzen genommen, bin ich ja selber irgendwie schuld. Was jetzt nicht so ist. Ich sage nur, was ganz oft in den Köpfen so vorkommt. Und deswegen werden ganz oft diese Themen, das nennt sich ja quasi nicht konsensueller Sex, ein non-consensual Sex, wird ganz oft, gerade bei Jungs, so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Aber da gibt es extrem viele Schwierigkeiten. Und wovon du gerade gesprochen hast, das sind so die klassischen K.O.-Drogen, sprich das ist momentan so GBL, GHB. Weil es halt extrem knallt mit Alkohol und halt wirklich dich halt auch bewusstlos und willenlos und auch sehr sexuell gefügig macht.
Ja, aber sollte etwas mal passieren und man ist sich unsicher, man hat Sex vielleicht mit einem Risikofaktor, könnte man theoretisch zum Arzt gehen oder geht man dann ins Krankenhaus und könnte sagen, hey, die Möglichkeit besteht jetzt diese, du darfst mir nochmal sagen?
PEP, Postexpositionsprophylaxe.
Genau, das sozusagen durchzuführen?
Ja, das ist ein super Punkt. Nicht alle Krankenhäuser machen das. Die schicken dich dann wirklich von Pontius zu Pilatus. Also das heißt, du gehst dann von einem Krankenhaus zum nächsten und die alle wissen nicht so richtig, was zu tun ist. Man geht am besten zu infektiologischen Schwerpunktpraxen. Die kann man online finden. Die findet man in der Siegessäule. Darf ich Siegessäule sagen?
Ja, na klar.
Die findet man in der Siegessäule oder in diesem Kompass. Und da geht man hin. Es gibt einige Praxen, die sind auch am Wochenende offen, weil das ist das Wichtige bei der PEP. Du solltest innerhalb von 4 bis 12 Stunden eine PEP einnehmen. Punkt. Mhm. Innerhalb von 24 Stunden ist so eine PEP sicherlich sinnvoll. Innerhalb von 48 Stunden sollte man eine PEP auch wirklich noch machen, aber alles darüber hinaus ist schon wirklich fragwürdig.
Okay.
Manche machen das bis 72 Stunden, aber eigentlich kann man dann schon fast so eine PEP in Frage stellen. Aber das sind Pillen, die du einnimmst, nämlich HIV-Medikamente, die du einnimmst. Das sind meistens, das sind Medikamente, die drei Wirkstoffe drin haben.
Okay.
Die nimmst du für 4 Wochen ein, jeden Tag eine Pille oder je nachdem, welche Kombination du bekommst, 3 Pillen. Die sind relativ gut verträglich, vertragen sich auch relativ gut mit anderen Medikamenten und die nimmst du halt für 4 Wochen ein. Kriegst am Anfang ein bisschen Übelkeit, vielleicht ein bisschen Bauchschmerz, ein bisschen Durchfall oder überhaupt nichts. Und dann machst du halt deine Testungen, deine Bluttests. Du musst auch gucken, ob du die Medikamente verträgst. Das heißt, du musst halt auch laufenden Betrieb, quasi während du die PEP einnimmst, halt checken, sind die Nieren okay, ist die Leber okay. Und dann machst du halt HIV-Tests auch noch zu bestimmten Zeiten und lässt dich noch testen halt auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Wie? Zahlt die Krankenkasse, Gott sei Dank.
Okay.
Bei uns im Bundesland. Andere Bundesländer zahlen die Krankenkassen das nicht.
Oh, okay.
Also kommt alle nach Berlin.
Ja, wie siehst du es aus Belastung Leber, Niere, diese ganze Geschichte? Ist es wirklich, dass man dann so sagt, hey, du darfst dann wirklich
nie wieder Alkohol trinken im ganzen Leben?
Nein, aber sind einfach solche Fragen. Das ist, müsste ja dann schon sehr krass sein, also was man deinen Körper reinpumpt. Und wenn es vielleicht Leute sind, die auch sonst irgendwelche Alkohol trinken, unterwegs sind, vielleicht auch andere Drogen oder sowas nutzen, ob das dann nicht irgendwann zu so einem Shutdown kommt irgendwie, das ist so.
Mhm. Hey, es ist schwierig, weil viele möchten die hier eine Antwort gerne so als Freibrief benutzen.
Ja.
Man muss sich immer vorstellen, dass alles, was man so sich oral, aber auch rektal oder auch manchmal durch die Haut einführt, das muss halt alles...
Erzähl mal ein bisschen mehr, Martin.
Das Nadeln. Muss halt,
jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend. Vor allem das, was man sich halt oral einführt, muss halt alles irgendwie durch die Leber durch.
Ja.
Das heißt, diese arme Leber, die muss das alles irgendwie verstoffwechseln. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt nehme ich 4 Wochen plötzlich so doch hochaktive Substanzen ein, die sind meine Leber ja nicht gewohnt.
Ja.
Und dann plötzlich soll sie halt auch noch Alkohol verstoffwechseln.
Oh, weiß mit Patrick schon.
Finger im Po Maxi.
Die alte Schnapsdrossel.
Der hat andere Öffnungen, oder? Dann geht's nicht in die Leber.
Patrick.
Nee, macht es lieber nicht, liebe Leute, das war jetzt nur.
Was jetzt, andere Sachen sich in andere Körperöffnungen stecken oder was?
Ja, kommt drauf an, was man sich reinsteckt.
Hat der Arzt schon wieder gesagt. Ja. Siehst du, Martin ist halt mein Part. Ja. Das war eigentlich immer mein Part. Danke, Martin.
Hey, sorry, ich wollte jetzt nicht.
Nein, ich teile gern.
Hey, super. Sharing is caring, finde ich überhaupt das Beste. Aber nur um die Frage jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss zu bringen. Hey, du kannst natürlich Alkohol trinken, solltest aber unbedingt vorsichtig sein, weil alles muss durch die Leber durch. Das heißt, man tut gut, einfach in der Zeit, wo die Leber das nicht gewohnt ist, sich ein bisschen zurückzuhalten.
Wie ist denn das generell, also wenn man jetzt HIV-positiv ist und die Medikamente regelmäßig nehmen muss, wie ist denn das generell mit Alkohol und Drogen?
Ja, genau. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, trink jetzt nie wieder Alkohol, nehme nie wieder Drogen
genau,
und keine anderen Medikamente. Das geht ja auch nicht. Das
könntest du jetzt schon sagen als Arzt.
Könnte ich schon sagen, funktioniert super.
Machen alle.
Machen alle.
Genau, sie sagen, machen immer alle das, was ich sage.
Ja.
Nee, aber man hat letztendlich, wenn man die Medikamente nimmt, einmal pro Woche oder als Depot, kann man ein normales Leben leben, wie jeder andere auch. Also man hat keine Einschränkungen.
Was ist denn normal?
Ja.
Gute Frage, siehste, Patrick. Siehste, ich sag dir, Martin ist heute Flo.
Genau.
Das sind nämlich genau die Fragen, die ich auch immer stelle.
Ja, aber es ist, guck mal, ich frage einfach frei raus, aber halt ein uneingeschränktes Leben, geht's auf Reisen, geht's auf Feste? Nee,
uneingeschränkt ist es leider nicht mehr. Du hast halt das Problem, dass du A, schon mal Medikamente mit dir rumschleppen musst. Das heißt, du hast bestimmte Länder, die fragen dich, damit ist ein Dit für eine Tüte, wo kommt ein Dit hierher? Und dann musst du dich wieder erklären. Und es gibt sogar bestimmte Einreisebedingungen in bestimmten Regionen, da darfst du eigentlich nicht rein. Das ist immer schon diskriminierend.
Ja. War das nicht früher mal, dass man nach Amerika gar nicht durfte, wenn man HIV-positiv ist?
Hey, die fragen jetzt auch, ob du positiv bist. Und theoretisch gesehen dürfen sie das, also ich weiß auch nicht, was dann passiert, ob sie dich dann draußen stehen
also,
lassen.
Das sagt ja keiner, ja. Also ich meine, da würde ja, nein, also auch wenn man es ist. Also wenn mich jetzt am Zoll in Amerika jemand fragen würde, bist du HIV-positiv, würde ich natürlich nein sagen.
Na, die gucken halt wegen den Medikamenten. Du musst alle Medikamente, die du einführst, musst du dort, musst dich auch mit meinen Medikamenten, doch, musst du machen. Die können jederzeit fragen und dann, glaube ich, weiß ich nicht, ob man ja oder nein sagt. Als ich in Tansania jetzt war, da ist ja Homosexualität generell verboten. Da waren auch Fragen, na klar, Gelbfieber und diese ganzen Geschichten, aber HIV war dort auch mit eins auf dem Bogen, mit dem Ankreuzen.
Und dann bist du natürlich auch noch plötzlich abhängig halt von einer Versicherung, einer Gesundheitsversicherung. Ja. Das heißt, du musst auf jeden Fall irgendwo in einem Land leben, wo du die Medikamente halt auch herbekommst. In dem Sinne bist du eingeschränkt in deinem Leben.
Okay, und Lebenserwartung ist es?
Genauso wie alle
anderen. Genauso auch. Wie alle anderen.
Hey, es gibt sogar kleine Untersuchungen, die zeigen, dass HIV-positive Menschen vielleicht sogar länger leben, weil sie gesünder permanent leben. Immer wieder auch unter ärztlichen Kontrollen sind.
Ja. Wir hatten es schon vorher ein bisschen angesprochen, PrEP. PrEP ist ja jetzt in der Munde seit mir, bei mir kam es auf dem Radar, vielleicht vor 3 Jahren habe ich das allererste Mal davon gehört und dachte immer so, als ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, dachte so, okay, das ist ein Freifahrtschwein.
Da sieht man mal. Das Freifahrtschwein.
Das Schwein. Man kann die Sau rauslassen.
Der freudsche Versprecher.
Atemlos durch die Nacht.
Und ich dachte immer so, hey, okay, heißt es jetzt, ich nehme eine Pille und kann ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, stecke mich nicht mit HIV an, ja, und Freifahrtschein auf alles Mögliche. So war so ein bisschen meine Einstellung dazu. Und ich dachte immer so, ach, ich weiß nicht, ob das so gut
also,
ist.
Also Judge Judy par excellence.
Ja, kann ich sagen, vor 3 Jahren war das so. Ja. Und bis ich mich selber ein bisschen mehr informiert habe und einfach ein bisschen mehr, einfach auch Freunde und Bekannte mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und die Frage ist halt, PrEP ist eine antiretrovirale Tablette, die man nimmt. Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Die dafür sorgt, also es ist ein HIV-Medikament. Ich sage jetzt einfach mal so.
Ja.
Die dafür sorgt, dass wenn ich mit einem HIV-positiven Sex habe, dieses Virus nicht andocken kann in meinen PolizistInnen.
Genau, es ist wie so ein Sonderanzug, den deine Polizistin dann trägt.
Jetzt hab ich einen Test für Martin. Was ist denn der Wirkstoff von dem Medikament, der Name?
Also momentan ist die PrEP Emtricitabine und Tenofovir, das ist ein dualer Wirkstoff, gibt es seit den 90ern. Aber hey, warst du schon immer pro PrEP oder wart ihr mal gegen PrEP am Anfang?
Ich bin immer pro alles, ich bin pro Leben.
Ich war am Anfang, als es das erste Mal aufgetaucht, muss ich sagen, war ich ein bisschen dagegen, wo ich so dachte, hey, es gibt Antibiotikaresistenzen, immer mehr nimmst du, es gibt den Super-Tripper, den Super-Gonorrhoe, wo ich einfach dachte, die Leute müssen sexuell übertragbare Krankheiten, gibt's halt unglaublich viele und ich weiß halt nicht, wie sich das entwickelt, also mal in der Zukunft.
Also ich kann mal sagen, als ich nach Berlin gezogen bin, also die hatte Diskussionen auch und viele ist ja so, der sagen ja dann, ja, das ist ein Freifahrtschein, dass jetzt alle Schuppen ohne Gummi miteinander bumsen können. Ich dachte, ja, okay. Als ich nach Berlin gezogen bin, das war vor 8 Jahren, da gab es noch keine PrEP hier in Deutschland. Und dann haben die auch immer schon alle ohne Gummi gebumst und waren alle positiv. So, dann habe ich gesagt, ist doch besser, man gibt denen eine Tablette, damit sie sich das anstecken können, weil ohne Gummi bumsen die eh schon alle. Meine Meinung.
Ich glaube, die Kirche hat damals auch gesagt, mit Kondom bumsen dann immer nur noch alle, ohne halt Kinder zeugen zu wollen oder was auch immer. Ich meine, dieses Argument hast du ja permanent.
Ja, aber meine Meinung hat sich da sehr geändert im Laufe des Jahres, weil ich einfach viele Leute kennengelernt habe und habe da jetzt einen anderen Bezug dazu. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach ländliche Gegenden, ich bin einfach so groß geworden, auch so ein bisschen spießig und diese ganze Sexgeschichte, man ist nicht einfach so, hey, ich bin jetzt hier und alles pro und positiv, wie sich das entwickelt. Und es gibt halt solche Sachen, ich weiß auch noch nicht, ob die Welt sich dann selber rettet, dass die Antibiotikas irgendwann mal nicht mehr funktionieren, wenn wir einfach immer mehr werden. Also sind wir.
Ist Martin pro PrEP?
Hey, ich bin super pro PrEP. Um vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Futter hierbei zu steuern, weil ich finde eigentlich die Diskussion, die wir gerade eben führen, viel interessanter als diese blaue Pille. Da ich das sehe, dass unsere Subkultur, unsere so homosexuelle Subkultur, vielleicht auch queere, eigentlich sind die meisten, die so queer sind, total tolerant und offen.
Ja.
Aber so die schwulen Szene ist schon ziemlich oft sehr polarisiert. Und dann sagen die einen, hey, ich habe halt nur Sex ohne Gummi und wenn du halt mitspielen willst, dann musst du dich halt hier mit fügen und man überlegt dann selbst, die sind so heiß, dann ist es mir das wert. Und auf der anderen Seite hast du halt Jungs, die sagen, hey, die halt ohne Gummi Sex haben, das sind alles so Huren und Schlampen. Nicht, dass Huren und Schlampen was Schlimmes wäre, aber es wird halt leider so konnotiert. Und das finde ich schwierig, weil sehr vorurteilsbehaftet und das sagt sehr viel über unsere eigene schwule Subkultur aus. Mhm. Und daher finde ich das interessant, wie viele Menschen doch am Anfang sehr gegen waren und dann doch im Laufe der Zeit so langsam sich umschwingen. Warum auch immer, es sind ja verschiedene Beweggründe. Und ein Beweggrund ist sicherlich auch, dass die Medikamente, also dass diese Pillen relativ gut verträglich sind und dass sie halt eigentlich, auch wenn man es richtig macht, mit einer medizinischen Begleitung kommen, dass sie heutzutage sogar teilweise in verschiedenen Regionen von den Krankenkassen übernommen werden.
Okay.
Und dass sie halt wirklich wahnsinnig die HIV-Inzidenz senken und man das Gefühl haben kann, wow, ich kann meine eigene sexuelle Kultur leben ohne Angst. Und das ist extrem liberalisierend.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich hatte ja letztens auch eine Diskussion mit einer Kollegin von mir und dann haben wir auch, die nimmt mich auch PrEP. Die ist eine hetero Frau, die nimmt auch PrEP. Und dann haben wir so diskutiert darüber. Und dann haben wir, weil ja viele sagen, jetzt der Freifahrtschein ohne Gummi zu bumsen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann hat man als schwuler Mann mal die Freiheit, das auch mal zu machen. Oder man hat so die Freiheit, sich nicht immer 100% sich um alles so Gedanken zu machen zu müssen, glaube ich. Und dann war auch meine Ding, also die Heteropärchen oder die Heteromenschen unter uns, die sollten sich wirklich selber mal fragen, wer von denen immer, wenn sie Sex haben, mit fremden Menschen Gummi benutzen.
Hey, da hätte ich so viele Geschichten jetzt dazu. Zuerst will ich mal sagen, es ist ja nicht die Pille, die quasi dich dazu bringt, jetzt quasi das als Freifahrtschein zu nehmen. Das ist ja deine eigene sexuelle Kultur.
Ja.
Das heißt, eigentlich muss man sich am Anfang immer fragen, wo will ich denn hin mit dieser kleinen blauen Pille? Was ist denn so in mir drinne? Was will ich denn so erleben? Was habe ich denn vielleicht für einen Kink oder einen Fetisch oder für einen Wunsch? Wohin will ich mich ausleben? Das ist ja eigentlich der Punkt, worüber man reden sollte. Und die Pille soll dich ja nur schützen, falls mal was schief geht. Und sie schützt dich auch nur vor HIV, das muss man auch nochmal sagen. Also das, der erste wichtige Punkt ist, wir wollten ja ein bisschen noch hier Wissen reinbringen.
Ja.
Du musst unbedingt die Pille langfristig vorher und langfristig nachher genommen haben. Okay. Und wenn ich sage vorher und nachher, dann heißt es ficken.
Heißt es...
Und mit ficken meine ich diesmal auch Penetration.
Ja, wenn ich ich will am Wochenende, will ich auf jeden Fall poppen ohne Kondom. Könnte ich sie mir am Freitag oder muss ich sie am Donnerstag anfangen und dann höre ich am Dienstag auf? Oder müsste man das dann über einen langen Zeitraum nehmen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zuallererst solltest du das nicht einfach irgendwie so machen. Du musst erstmal wissen, verträgst du es überhaupt?
Mhm.
Und du solltest wissen, wie du es richtig machst. Das heißt, du solltest eine Beratung bekommen und du solltest eine Blutabnahme machen und vor allem feststellen, bist du vielleicht schon HIV-positiv oder nicht.
Mhm.
Weil das wäre die größte Gefahr, wenn du positiv schon sein solltest und nimmst dann diese Pillen ein, dann kannst du nämlich Resistenzen bekommen und dann bist du zukünftig halt auch resistent gegen bestimmte HIV-Therapien. Und das bist du dann forever. Das ist natürlich super doof. Das heißt, es braucht so ein bisschen eine medizinische Begleitung. Du kannst, wenn du es wirklich richtig machen möchtest, nimmst du sie am besten so 5 bis 7 Tage vorher, jeden Tag eine Pille, dann hast du Sex und dann nimmst du sie 2 Tage mindestens drüber hinaus, jeden Tag nochmal eine Pille. Das heißt, angenommen, Freitagabend planst du Sex, fängst du Montag an oder halt Samstag, nimmst jeden Tag eine Pille, Freitag kommt der Typ zu dir nach Hause, du hast Sex mit ihm, schickst ihn wieder nach Hause oder gehst nach Hause oder whatever, nimmst Samstag und Sonntag jeden und da ist noch einer ein.
Oder bleibst für immer.
Oder bleibst für immer und ever zusammen.
Oh, das ist schön. Heiraten, Kinder, Patrick, da geht's los.
Nee, ja.
Das ist für mich.
Das ist jetzt die täglich, das ist jetzt quasi so eine Einnahme, wie man es täglich machen könnte. Du könntest quasi einfach durchnehmen, permanent immer, weil man hat ja meistens nicht nur einmal in seinem Leben.
Sind ja Phasen, ja.
Ich mache ja auch PrEP, ne? Und ich muss ja im Moment gerade nehme ich es nicht, weil ich keinen Bock auf Bumsen habe, aber normalerweise nehme ich es jeden Tag.
Mhm.
Und ich hatte, die eine Nebenwirkung ist ja angeblich Albträume.
Hey, das ist, wow, hier sind so viele Punkte, ich komme überhaupt nicht dazu, alle zu beantworten. Ich finde ja, dass Substanzen und auch Medikamente keine Albträume machen. Ich finde, sie beleben Träume. Wenn du natürlich jetzt total quietschdepressiv bist, logisch ist dann der Traum, den du erlebst, halt irgendwie schlecht. Aber wenn du total glücklich bist, dann bist du vielleicht auch wie auf einer Achterbahn und in Disneyland und erinnerst dich am nächsten Tag an den Traum, was auch belastend sein kann.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich habe nämlich dann, also in der Halbachsel steht was drin über irgendwelche über Träumen. Ich hatte so richtig am Anfang, leider jetzt nicht mehr, so richtig geile Actionfilmträume. Ich habe geträumt, als ein Auto explodiert, ich bin geflogen. Es war wie im Kino, es war ganz großartig.
Ja, genau.
Ja. Ich kann nur sagen, durch Malaria-Tabletten hatte ich genau das Gleiche. Ich hatte die krassesten Träume auf den Malaria-Tabletten, wo ich dann auch letztendlich dachte, also es ist ein ganz anderer Film.
Ganz genau.
Also, aber das hat dann auch nachgelassen.
Ja, nur am Anfang. Es war nur am Anfang.
Ja, es war die erste Woche und es war in Ordnung.
Und ich muss sagen, ich vertrage dir wirklich gut. Man geht ja dann quasi, man kriegt ja für 3 Monate mit.
Mhm.
Und dann muss man
du kriegst sie für 3 Monate von deiner Ärztin mit?
Ja.
Einfach so in die Hand, bitteschön, deine blauen Pillen.
Nee, man muss ja hingehen, man geht hin und dann kriegt man Blutabnahme.
Aha.
Und dann muss man Pipi machen in den Pille.
Was testen die in deinem Blut?
Na, die gucken, ob ich HIV-positiv bin, oder?
Was denn noch?
Niere.
Niere, genau.
Genau, Nierenwerte. Pipi machen sie dann quasi die Geschlechtskrankheiten.
Aber nur aus deinem Penis. Was ist denn mit deinem Rachen, was ist mit deinem Po?
Das macht die gar nicht, die macht jetzt so einen ganz tollen Test. Muss man gar nicht mehr machen bei meiner.
Hey, dann ist das aber nicht korrekt.
Ist falsch.
Weil, naja, falsch. Also vielleicht
hat man mir so gesagt.
Also falsch würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ungenügend. Weil du hast ja manchmal auch einen Schwanz in deinem Rachen oder vielleicht sogar in deinem Arsch.
Hallo Martin, wie redest du denn mit mir? Hab ich natürlich nicht.
Und dann solltest du dich da halt auch noch abstreichen lassen. Oder dich selber abstreichen, so wie du willst. Es sei denn natürlich, du bist da Forbidden Area, da kommt nichts in deinem Mund und nichts in deinem Po.
Forbidden Area finde ich gut. Martin, offen, ich könnte jetzt ja sagen, aber alle Leute am Hörer würden laut schreien und würden alle laut schreien und würden sagen, der lügt. Ja, das hat man mir so gesagt. Ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung.
Aber das ist ja auch okay. Du kannst ja Pipi machen und dann weißt du halt, ob du Chlamydien, Gonokokken oder Mykoplasma in deinem Schwanz hast.
Ich merke das sowieso immer, wenn ich. Ich weiß, was ich immer habe, wenn ich.
Das ist ein Trugschluss, da muss ich gleich mal intervenieren.
Ganz kurz. Ich habe meistens immer Chlamydien. Aber das meistens, ich hatte es dreimal in meinem Leben. Also ich sage, dass ich das alle vier Wochen Chlamydien hätte. Aber ich habe immer, ich habe einmal Tripper gehabt, Gonorrhoe, einmal. Aber das war doch, oh Gott, das ist schon, ja, aber wenn ich was hatte, hatte ich immer Chlamydien.
Hey, das gibt's in der Tat. Es gibt Menschen, die, also es kommt doch echt drauf an, mit wem du halt so Sex hast. Es gibt ja so Menschen, die haben so ein Portfolio von so 10 Leuten, mit denen sie regelmäßig Sex haben und dann verteilt man sich halt immer die Chlamydien so ein bisschen hin und her.
Nee, Ping-Pong, sie nickt. Oder?
Sie schüttelt schon den Kopf, 10 Leute von Kenneth.
Das sind immer andere gut aussehende Männer. Das sind immer andere.
Lucky you. Lucky them.
Weiß ich noch nicht, aber ja.
So, und insofern sollte man halt auch Abstriche machen im Rachen und im Po, damit man sicherstellen kann, ob du da nicht eventuell auch Keime, also eine sexuell übertragbare Erkrankung hast. Denn nur wenn du die im Penis ausgeschlossen hast, kannst du sie trotzdem im Arsch oder im Rachen haben. Und sie können asymptomatisch sein. Das ist ganz wichtig. Deswegen sollte man, so wie man auch wie bei dir, die Nieren regelmäßig testet und testet, ob du HIV-positiv bist und bestimmt auch die Syphilis testet. Also hoffe ich mal, würde ich mitgucken. Und ja. Hepatitis C würde ich auch unbedingt immer mit testen lassen. Und dann würde ich gucken, ob du geimpft bist gegen Hepatitis A und B.
Ich bin Krankenschwester, das bin ich.
Sehr gut. Dann würde ich halt die Abstriche machen in allen Körperöffnungen und dann weißt du eigentlich alle 3 Monate gut Bescheid.
Boah, weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist der Abstrich vorne im Pimmel.
Der ist fies.
Die da mit dem Stäbchen da vorne in die Harnröhre gehen.
Das stimmt.
Da will man laut schreien, wie ein kleines Mädchen. Also ich.
Viele Leute finden das ja total anregend.
Den gibt es doch diesen Fetisch.
Sounding. Ja. Nee, das ist nicht mein Fetisch. Mein Fetisch ist Essen und Schlafen.
Heute kriegen wir eine E. Heute knallt die Episode, kann ich jetzt schon sagen.
Ist auch gut.
So wie es ist. Wer übernimmt PrEP? Du hast gesagt, wird es in Berlin übernommen?
Es wird jetzt in Berlin neuerdings übernommen. Also die die Krankenkassen übernehmen die PrEP, noch nicht alle, aber die AOK geht schon mal voran. Ja. Also ich denke mal, es werden alle Krankenkassen nachziehen. Und die medizinischen Leistungen werden jetzt neuerdings auch übernommen.
Die.
Obwohl man sagen muss, das ist überschaubar, es kostet 20 Euro.
Wenn du eine gute Arztpraxis hast und ein gutes Labor hinten dran schon, normalerweise kostet ein so ein Abstrich, oder das, was du machst mit Pipi-Becher, das kostet eigentlich 180 Euro.
Okay.
Das ist auch Wucher.
Das kann man halt alles auch so ein bisschen organisieren.
Ich bin in so einer Schwerpunktpraxis, da ist so einer.
Super, ja genau.
Sagt man doch, ne?
Ja, genau.
Sagt man
Schwerpunktpraxis. Ja.
Sehr netter übrigens. Aber keine Werbung, aber sehr netter.
Jetzt haben wir ja gesagt, so mit PrEP fängst mal so 5-7 Tage vorher an und nimmst 2 Tage drüber hinaus. Das ist so eine Basis, die man so sich beachten sollte. Und dann wäre immer noch ganz wichtig, es gibt das, was du ja vorhin angesprochen hast, die PrEP bei Bedarf.
Genau.
Sprich, wenn du jetzt halt nicht am Montag wusstest, dass du am Freitag jetzt dein heißes Date hast, sondern erst am Freitag weißt, dass er heute Abend kommt, dann könntest du... Habt ihr gehört? Kommt.
Ich hab gerade gerafft, aber ja.
So, also wir hoffen das ja. Und dann könntest du theoretisch gesehen mit einem Abstand von 4 Stunden, also bestimmte Aids-Hilfen sagen schon 2 Stunden. Ich persönlich finde das fast ein bisschen knapp so für meinen Körper. Ich würde dann schon ganz gerne mindestens 4 Stunden haben, dass sich so ein Wirkspiegel aufbaut in deinem Körper. Aber dann 2 Tabletten nehmen. Mit einer Tablette reicht es nicht. Dann kannst du den Wirkspiegel nicht aufbauen. Und dann nimmst du 2 aufs Mal, zack, zack, wartest deine 2 bis 4 Stunden ab. Und dann hat sich zumindest laut aktueller Studienlage ausreichend Wirkstoff in deinem Körper so verteilt, dass du bereits geschützt bist vor HIV. Und dann wieder Samstag eine Pille, Sonntag eine Pille für dein Date am Freitag. Es sei denn, er bleibt bis Sonntag. Dann nimmst du natürlich.
Oder er bleibt für immer. Und man muss es vielleicht sogar gar nicht mehr nehmen, weil man dann eine monogame Beziehung hat, Patrick.
Ja. Wie sieht es denn aus mit den Neuinfektionen, seit PrEP auf dem Markt ist? Hat es nachgelassen? Gibt es da schon Studien dazu, ob es weniger geworden ist oder?
Ja, das sind eigentlich ganz interessante Untersuchungen. Es gibt Untersuchungen aus England, die zeigen, dass die Menschen, die halt echt auf PrEP sind und sich regelmäßig untersuchen lassen, regelmäßig also alle Abstriche machen und so, da gehen die STD-Zahlen sogar runter. Jetzt hat man aber das Problem, dass halt nicht alle Menschen so privilegiert sind wie wir, die halt immer so eine Schwerpunktpraxis vor der Tür haben. Das heißt, viele holen sich das halt irgendwie irgendwo her, nehmen das irgendwie irgendwann ein und machen halt auch nicht die ganzen STD-Checks. Und das ist schon ein relativ großer Teil. Und daher sieht man leider, dass die Zahlen von STDs insgesamt schon leicht steigend sind. Mit STDs meine ich Sexual Transmitted Diseases, da gehört HIV eigentlich auch dazu, aber hiermit meine ich wirklich die Schmierinfektionen. Das sind Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen und Syphilis.
Oh, ich glaube, Mykoplasma habe ich auch schon mal gehabt.
Mykoplasma ist ein ganz fieses Thema.
Ja, sag mal.
Hey, das heben wir uns für einen eigenen Podcast auf.
Das würde ich auch sagen. Da müssen wir dich nochmal einladen.
Oder habe ich das verwechselt?
Weil es kann schon sein.
Also mein Arzt meinte so, das ist was ganz fancy.
Ist was ganz fancy, ja.
Weißt du? Genau, damit so. Ganz fancy, Herr Kunze.
Wir können nochmal einen Podcast machen über STDs reden.
Ja, genau, das finde ich gut. Was ich aber noch wissen will, Homos, Heteros, PrEP, wie sieht das aus? Deine Erfahrung, sind es mehr Homos, die es nehmen oder kommen auch immer mehr Frauen, die PrEP haben wollen? Das war nochmal so interessant.
Da bin ich sicherlich eher auch vielleicht eine Ausnahme in der Bubble. Ja. Die meisten sind Männer, die Sex mit Männern haben und die PrEP einnehmen. Aber ich mache sehr viel Transberatung und habe sehr viele queere Menschen bei mir und auch sehr viele Menschen, die so im professionellen, sexuellen Kontext unterwegs sind. Das heißt, viele so Escort-Service, Pornodarsteller, viele, die so im BDSM-Bereich arbeiten. Und da habe ich schon sehr viele Menschen mit einer biologischen Vagina.
Okay. Und eine Sache.
Ich mag ganz kurz, das Wort biologische Vagina mag ich sehr gerne.
Ist schon schwierig, denn eigentlich, das hat mir neulich auch eine Transfrau gesagt, sie hatte jetzt auch eine biologische Vagina. Naja, irgendwie stimmt ja auch. Manchmal weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das so richtig.
Biologische Vaginesen.
Das fragen wir am besten Gina, wenn Gina da ist, die jetzt ja im Sommer nochmal zu Gast sein wird, die wird dann auch nochmal erzählen, weil da gibt es auch verschiedene, zumindest hat sie es dort erzählt, da kann man auch verschiedene Ausführungen von Vagines, kann man sich aussuchen, ob man da den Mercedes haben möchte oder.
Ich weiß, ich darf nicht lachen, ich weiß, aber ich finde das schon so ein bisschen lustig. Ich glaube, stell mir das dann immer so vor, als hätte man so einen Katalog und dann sucht man sich eine aus.
Hey, im Grunde genommen, also ein Katalog, also ich glaube, es gibt schon so viele so Vorher-Nachher-Bilder, es wird schon gezeigt, damit versuchen schon viele Chirurgen zu arbeiten oder Chirurginnen. Das ist ein schwieriges Thema, denn du musst halt auch immer die Körpermaße quasi beachten, die man da so mitbringt. Und da kannst du natürlich nicht sagen, jemand, der jetzt ganz klein und zierlich ist, der da jetzt irgendwie eine Wahnsinns-Körperöffnung in sich reinbauen lassen möchte. Ja. Da muss man schon auch immer gucken, was kann der Körper eigentlich selbst so mitbringen.
Aber ich glaube, die Fragen stellen wir dann mal, wenn Gina nochmal da ist, auch der Heilungseffekt und alles, wenn sie dann hier ist, dann können wir da nochmal drüber reden. Gina ist wirklich Trans-Advocate und ist so in diesem Thema echt so involviert.
Ich finde das ja gut, wenn ihr darüber redet, dass die Leute wollen das doch wissen.
Was vielleicht nochmal wichtig wäre oder was ich nochmal sagen wollte, wenn man mit einem HIV-positiven Menschen zusammen ist, der seine Medikamente nimmt und man ist HIV-negativ, kann man auch in einer Beziehung ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, weil das Risiko sehr gering ist oder die Virus so gar kein Risiko gibt, sich anzustecken. Ist
das? Hey, das ist super, dass du das jetzt nochmal so formulierst, denn vorhin bin ich auch schon über dieses ungeschützt gestolpert.
Ja.
In dem Moment, wo du PrEP einnimmst, bist du geschützt.
Ja.
Das nennt sich nicht mehr ungeschützter Geschlechtsverkehr. In dem Moment, wo du HIV-positiv bist und Therapie nimmst, betreibst du nicht mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr.
Okay.
Das nennt sich halt undetectable. Und undetectable heißt untransmittable. Das heißt, du bist unter der Nachweisgrenze, du kannst deinen HIV-Virus niemandem mehr geben. Da hängen ein paar Bestimmungen dran. Du musst die Medikamente lang genug einnehmen, du musst sie sicher genug einnehmen, du musst sie gut vertragen. Und eine bestimmte Zeit sollte man abwarten und gucken, ob der Körper dem halt auch so entspricht. Und wenn dem so ist, kann man eigentlich sagen, dass jemand, der HIV-positiv ist und Sex haben möchte mit jemandem, der HIV-negativ ist, das ohne Kondom, ohne Sorgen betreiben kann.
Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
Übrigens auch Kinder kriegen, ne? Sorry, dass ich gleich wieder die Luft hier rauslasse.
Nein, total in Ordnung. Jetzt wollte ich gerade so was. Und jetzt kommen Sie mit Kindern, Martin. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil es war für mich immer früher, wenn jemand sagte, ich bin HIV-positiv und nehme meine Medikamente, bin undetectable, war ich mal geil feuerfrei.
Im Grunde genommen ja. Was ich momentan so oft höre, ist genau das Gegenteil, dass sie sagen, hey, nee, mein letztes, weil ich frage viel so nach Risiken, wann war denn das letzte Risiko? Dann sagen die, nee, mein letztes Risiko, das ist Ewigkeiten her. Und wenn ich dann so ein bisschen nachbohre, dann kommt so, naja, nee, das letzte Mal, wo ich mit dem quasi Sex hatte ohne Gummi, der war HIV-negativ, da war alles in Ordnung. Und das ist ja wie so ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat.
Ja.
Es gibt, man sagt doch auch, es ist ungefährlicher mit einem Mann, der HIV-positiv unter Medikamenten ohne Gummi zu bumsen, als mit jemandem, wo man es nicht weiß, mit, weil das Gummi ja reißen, der wäre positiv.
Na, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil das Kondom ist schon super, ne?
Also auch schon wieder falsch informiert.
Naja, nicht falsch. Das ist halt, man muss halt nur gucken, wie man es halt so, wir wollen ja auch niemanden vom Kopf stoßen. Und ich finde so ein Gummi ja immer noch total sinnvoll. Das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Aber ein Kondom erstens nicht nur, dass es einen so ein bisschen so eine kleine Latexschicht zwischen jemanden bringt, mit dem man ja vielleicht jetzt nicht wirklich alles permanent teilen möchte. Und außerdem, es kann theoretisch gesehen, wenn es um Penetration selber geht, schon auch noch Chlamydien-Gonokokken verringern. Es kommt halt immer auf die sexuelle Kultur drauf an. Wenn du mit jemandem halt dich triffst und dann bist du ja meistens nicht mit einem Gummi bewaffnet und penetrierst dann einfach drauf los, gibt es schon auch so im Sling und so als Kink schon auch. Aber meistens, also hoffentlich, machst du ja rum und knutschst und leckst und bläst und schmierst dich halt voll mit all deinen Körperflüssigkeiten und da schmierst
Martin,
du...
Martin wird ganz heiß. Martin, ich fang an zu schwitzen, Martin.
und da schmierst du halt schon Chlamydien, Gonokokken und Syphilis einmal quer rüber.
Ja.
Und da kann natürlich so ein Kondom, was dann später bei der Penetration vielleicht ausgepackt worden wäre, ja nun leider dich nicht schützen.
Ja.
Das ist ja auch so eine Diskussion, die ich schon ganz oft geführt habe mit Leuten, die sagen, ja, dann kriegst du alle die ganzen Geschlechtskrankheiten. Und sage ich, ja, die Geschlechtskrankheiten kannst du auf dem Schwanz lutschen kriegen. Und ich kenne keinen, der irgendwelche Schwänze mit Gummi lutscht.
Gibt es?
Ja, gibt es. Also ich kenne aber keinen. Und ich kenne viele Schwuppen.
Hast du den schon mal gemacht?
Ich kann es gut verstehen. Ich habe das ausprobiert und ich finde es auch nicht schön.
Das ist super eklig.
Nee.
Ja, deshalb gibt es wahrscheinlich
Kondome. Also kann ich Ihnen empfehlen, soweit.
Deshalb gibt es wahrscheinlich Kondome mit Geschmack.
Patrick würde da wahrscheinlich, du würdest wahrscheinlich so ein bisschen, was würdest du drum machen? Drum schmieren? Nee. Humus. Drum schmieren. Ja. Und dann halt mit Humus. Patrick.
Scharfe Soße.
Das ist eine andere Story hier mit den Dönersoßen. Da reden, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Nee, das waren.
Das ist nochmal ein neuer Podcast. Da reden wir nochmal über Kink.
Was, wenn Leute noch irgendwelche Fragen haben, die jetzt hier vielleicht nicht geklärt worden sind und fanden dich super nett und dachten, Mensch, der Martin, mit dem würde ich mich doch einfach mal entweder gerne mal Kontakt aufnehmen oder sowas.
Da würde ich so ein paar mehr heiße Geschichten hören wollen von Martin. Die kann er so gut erzählen, da wird sogar mir heiß.
Ja, kann man dich da irgendwie erreichen?
Oder wo findet man dich denn so?
Genau.
Hey, momentan findet man mich eigentlich in so ganz vielen Projekten, die ich so aufbaue. Da geht es so um Thema Community, da geht es so um Thema Substanzkonsum, sexualisierter Substanzkonsum, Chemsex, da geht es um Trans und so queere Community. Man findet mich definitiv online unter mail@martinviehweger.com oder man findet mich zusammen mit Pansy, da machen wir regelmäßig so ein offenes Mikrofon, das nennt sich Let's Talk About Sex and Drugs. Wir versuchen, also das findet man auf Facebook, darf ich Facebook sagen?
Ja, na klar.
Das findet man auf Facebook. Let's Talk About Sex and Drugs, da kann man das einfach liken, dann weiß man auch, wo wir zu finden sind und kann dann da auch ganz viele von diesen Fragen stellen, die auch heute so ein bisschen gestellt wurden. Da reden wir ganz oft über auch PEP, PrEP, STDs und Chemsex und so. Wunderbar. Auch wir reden auch über Liebe.
Dann kommt Patrick. Ich komme für die anderen Themen, alle Patrick kommen für die Liebe.
Hey, aber da, du stellst mich hier da. Ich denke, es muss
Alter, ganz kurz, du stellst dich seit 10 Podcast-Folgen selber so da, Patrick.
Ich glaube, es muss einfach eine runde Sache sein. Es muss alles ein bisschen da sein von allem, weißt du? Und es gibt halt hoffnungslose Romantiker, da gehöre ich einfach dazu und hey, super. Und gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht in Berlin wohnen, gibt es dann auch noch irgendwelche, hast du noch irgendwelche Tipps? Also man kann dich per Mail erreichen. Gibt es da noch irgendwelche große Organisationen oder irgendwas, wo Leute nochmal mehr Informationen finden können?
Auf jeden Fall. Es gibt die Berliner AIDS-Hilfe, die ist immer gut ausgestattet. Mancheck. Mancheck sind somit die besten Jungs und Mädels, die man so finden kann. Die sind so VorortarbeiterInnen, die vor allem in Clubs so stehen. Die haben so ein großes M dann vorne auf dem T-Shirt. Die kann man auch immer fragen. Die haben ganz viele Flyer. Die Schwulenberatung finde ich auch super. Ja, zum Beispiel.
Okay. Und Hetero-Leute können auch an schwule Beratungen hingehen? Ich weiß nicht, gibt es sowas für Heteros auch, die Fragen
dazu haben?
Auf
jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eigentlich so ein Thema, ich dachte, wir reden ganz am Anfang über sowas. Dieses Homo und Hetero, ich glaube, da können wir irgendwann auch mal drüber aufhören, so das so zu kategorisieren. Genau.
Ja.
Es sind halt einfach Menschen, die sexuell aktiv unterwegs sind und sich aufklären lassen wollen, ist doch super.
Und wer hat diese Geschlechterrollen geschrieben? Also wer hat das denn letztendlich gemacht? Das ist ja auch nur wieder ein Konzept und ein Konstrukt, aber das machen wir in einer anderen Folge nochmal. Da habe ich auch nochmal... Sehr viel Zeit. Da rollst du schon wieder die Augen.
Ich habe keine Augen gerollt heute.
Naja, gut, dann danken wir dir erstmal für die tollen Antworten und alle Informationen, die wir von dir gekriegt haben.
Ja, vielen Dank, Martin.
Darf Martin heute mal sein Abschlusswort, darf das Martin heute mal machen?
Ja, na unbedingt.
Ja, und zwar haben wir immer eine Rubrik, die heißt Jung, Unschuldig, Schwul, wo wir so ein bisschen Tipps rausgeben, gerade für junge, schwule Leute, das, was wir vielleicht anders machen würden in unserem Leben oder so Tipps, die man jungen Leuten mitgibt. Hast du irgendeinen Tipp, wo dir so spontan einfällt, hey, wenn du dich selbst angucken würdest mit 16-jähriger Bub, guckst du dir in die Augen und sagst, hey, das würdest du anders machen, oder so ein Tipp?
Jung,
hey, das ist eine super Frage. Ja, Mutti würde wahrscheinlich dann hier sagen wollen, dass wir viel offener über so Sachen reden. Dass wir viel offener uns gegenseitig mitteilen, wo wir so stehen im Leben. Dass vielleicht auch bestimmte Themen vielleicht gar nicht mehr notwendig wären, so zu kategorisieren und zu besprechen. Dass man sich zum Beispiel mitteilt, auf welche Substanzen man so einnimmt im Party-Setting. Dass man sich mitteilt, wie man vielleicht so seine sexuellen Kulturen auslebt. Und dass man gut hinhört, wenn jemand sagt, hey, bist du gesund? Was man ja oftmals so hört, wenn man ein Sexdate hat. Dass man sich gegenseitig zuhört und feststellt, okay, hier ist eine offene, ehrliche Frage. Dass man die vielleicht auch in dem Moment vielleicht gemeinsam bespricht.
Okay.
Man kann immer wieder Leute abholen. Das drüber reden finde ich, glaube ich, mit so das Allerwichtigste. Super. Und das Zuhören.
Kommunikation ist also the keyword.
Das hätte ich nicht schöner sagen können.
Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank und dann sage ich tschüss.
Tschüsschen.
Schön, dass ihr das macht. Danke.
Ja, und wenn ihr uns folgen wollt, dann tut das bitte auf Instagram. Wir haben nämlich unseren eigenen Instagram-Account mit Stadtland Schwul. Wir haben Patrick hat sein. Wie heißt der?
Paut.
Genau, meiner ist FKFBLN.
Und dann gibt es uns weiterhin bei Facebook und bei allem anderen, wo ihr uns folgen könnt.
Wo ihr wollt.
Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Adios.
Tschüss.
Stadtland. Der Podcast. Stadtland.